Psalm 90. Ein Gebet Moses, des Mannes Gottes. Herr, Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, gleich wie ein Gras, das doch bald welk wird. Das da frühe blüht und bald welk wird und des Abends abgehauen wird und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre, und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre. Und wenn's köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen. Denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnest, und wer fürchtet sich vor solchem deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns früher mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Ehre ihren Kindern. Und der Herr unser Gott sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wolle er fördern. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde, wir tun hier einen Blick in die Ewigkeit. Wir kommen ja auch jetzt aus dieser Zeit, Ewigkeitssonntag, Totensonntag, heute ist erster Advent. Und wir wollen da noch einmal blicken in diese Dimension, die unsere irdische Existenz übersteigt, die Ewigkeit. Es ist ein Gebet Moses, das kommt in den Psalmen sehr selten vor. Also ein sehr altes Gebet, sehr alter Psalm, lange vor David schon. Und doch blickt Mose, der ja auch die 5 Mosebücher geschrieben hat, hier zurück und auch nach vorne zum ewigen Gott. Und am Anfang steht über all diesem Blick auch in die Welt des Todes und der Ewigkeit der Blick auf Gott, der unsere Zuflucht ist. Gott allein ist unsere Zuflucht für und für. Bei aller Vergänglichkeit, bei aller Krankheit, bei allem Sterben müssen, sind wir doch in Gott geborgen, unserem Schöpfer, wenn wir seine Kinder sind. Du bist unsere Zuflucht, unsere Herberge, unsere Heimat. Von dir kommen wir und zu dir gehen wir. Als Christen, als Gläubige wissen wir, wir kommen von Gott, leben in Gott und gehen zu Gott. Aber es gibt nur einen Weg zu Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Johannes 14, Vers 6 sagt der Herr, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und dann gewaltig dieser Vers 2. Ehe denn die Berge wurden, bevor die Berge wurden, ja, und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er hat das alles geschaffen. Die Berge, die Täler, die Meere. Es wird uns am Anfang der Bibel ja berichtet. Aber Gott selber hat keinen Anfang und kein Ende. Das übersteigt unsere Vorstellungskraft. Aber das führt uns zur Anbetung. Wir können nichts anderes tun als niederfallen und anbeten. Staub, der wir sind, aus Staub geschaffen. Und doch hat uns Gott seinen Geist geschenkt, hat uns geschaffen, indem er ja Materie benutzt hat und darin Geist hineingegeben, damit wir auch ihm dienen, ihn lieben und uns an ihm freuen dürfen. Wir blicken hier ganz in die Ewigkeit und in die Welt Gottes und können nur ja ganz klein davor stehen. Und eben gerade die Größe Gottes macht es, dass er auch jedes kleinste Wesen kennt. Es ist ja nicht nur so, dass Gott die Sterne und alles geschaffen hat, sondern selbst jedes Würmlein. Und das zeigt gerade die Majestät Gottes. Ja, er kennt nicht nur das Große, sondern auch das ganz Kleine und das ganz auch Vergängliche. Vers 3, der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Es hat mal jemand einen Vergleich gebraucht für die Ewigkeit. Da muss man sich vorstellen, einen großen Berg, einen riesigen Berg, sagen wir mal größer als der K3 oder Mount Everest oder Mont Blanc, das sind ja so recht große Berge auf unserer Welt. Und ja, da kommt alle 1000 Jahre ein Vöglein und pickt ein Steinchen aus diesem unendlichen Berg heraus. Und ja, alle 1000 Jahre ein Körnchen. Und dann, wenn alle Körnchen abgepickt sind von diesem Berg, ja, dann, so kann man es vielleicht sagen, ist eine Sekunde in der Ewigkeit vergangen. Können wir uns das vorstellen? Ja, das ist also gewaltig. Gott ist unermesslich in der Größe des Raumes und Gott ist auch unermesslich in der Länge der Zeit. Ewigkeit übersteigt eben jede Zeitvorstellung. Und wir sehen etwas, es hat selbst der Philosoph Immanuel Kant gesagt, der an sich nicht jetzt im biblischen Sinne wahrscheinlich gläubig war, aber er hat gesagt, doch zwei Dinge lassen ihn doch Gott erkennen. Nämlich der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gewissen in mir. Ja, wenn ein Mensch, auch ein ungläubiger Mensch, aufschaut zum Sternenhimmel, muss er doch erkennen, da muss etwas Größeres sein als ich. Dieses kleine Leben hier auf der Erde, das kann nicht alles sein. Und auch das moralische Gewissen in mir, dass wir merken, es gibt Gut und Böse. Und wenn wir böse handeln, dann ist das etwas, was uns traurig macht und was auch Gott traurig macht. Es muss einen Gott geben, der dieses Gewissen in uns hineingelegt hat. 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Und du lässest die Menschen dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, gleich wie ein Gras, das doch bald welk wird, das da frühe blüht und bald welk wird und des Abends abgehauen wird und verdorrt. Es ist uns eine anschauliche Erzählung überliefert im Lukas-Evangelium, wo deutlich wird, auch wie vergänglich dieses Menschenleben ist. Da wird in Kapitel 12 bei Lukas berichtet von einem reichen Bauern, der hat gute Ernte gehabt. Und dann heißt es hier, und er, dieser reiche Kornbauer, dachte bei sich selbst, das ist Lukas 12, ab Vers 17, dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nicht, wohin ich meine Früchte sammeln kann. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter, und will sagen zu meiner Seele, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Ja, so weit, so gut. Er hat sich es sehr wohnlich eingerichtet auf dieser Welt, hat alles erreicht, alles geerntet, will größere Scheunen bauen. Interessanterweise spricht er aber immer nur in der Ich-Form. Ich, ich und für mich und sehr auf das Ich bezogen. Und jetzt passiert's. Dann heißt es hier, aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Das heißt, diese Nacht wirst du sterben. Und zwar die Seele wird von ihm gefordert, auch die Verdammnis. Und für wen wird es sein, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt auf Erden und nicht reich ist bei Gott, sagt der Herr Jesus. gibt ja Menschen, die richten sich hier wohnlich ein. Sicherlich dürfen wir, wir haben auch renoviert vor einiger Zeit, wir dürfen schon unsere Räume auch einrichten, aber immer im Bewusstsein, wir haben hier keine bleibende Stätte. Es geht wieder, ja, es geht zu Gott, kehrt wieder Menschenkinder, haben wir gehört. Und wie töricht, wie kurzsichtig ist es, wenn wir nicht an die Ewigkeit denken, wenn wir nicht daran denken, was nach dem Tode kommt. Und der Tod kann sehr schnell kommen. Das haben viele auch erlebt schon unter uns. Und auch die Krankheit ist immer wieder ein Vorbote des Todes. Wenn wir krank sind, dann merken wir sind vergänglich. Es geht nicht immer so weiter, wie wir uns das vorstellen. Und wir sollten bereit sein, dem Herrn zu begegnen. Mache dich bereit, zu begegnen deinem Gott. Das ist hier so in Bildern dargestellt, in Psalm 90, ich möchte es nochmal lesen. Die Menschen, du lässt sie dahinfahren wie einen Strom, sie sind wie ein Schlaf, gleich wie ein Gras, das doch bald welk wird. Wenn wir so sehen, diese Gräser, diese Wiesenblumen im Frühling, es ist wunderschön, ja, wenn sie so blühen. Und wie schnell sind sie verwelkt. Auch Blumen, die man so schenkt, vielleicht halten sie eine Woche, zwei Wochen, wenn es hochkommt, wunderschön und doch sehr schnell vergänglich. Ja, dann kommt auch der Grund, warum der Mensch vergänglich ist, warum wir sterben müssen. In Vers 7. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen, denn unsere Missetaten, unsere Sünden stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Das hängt zusammen mit dem Sündenfall, dass der Mensch eben nicht mehr in dieser ungetrübten Gemeinschaft mit Gott dem Schöpfer lebt, wie die ersten Menschen noch diese Gelegenheit hatten im Garten Eden. Es kam der Sündenfall von Gott. Sie wollten selber wie Gott sein, wollten sich an seine Stelle setzen, auf seinen Thron setzen. Und das liegt in uns allen drin, von unserer Natur her, dass wir versuchen, Gott beiseite zu schieben, selber jemand zu sein, ja, selber uns groß zu machen, versuchen, ohne Gott auszukommen, selber stark zu sein. Wir sind jung und wir sind stark und ja, diese ganzen Parolen. Und deshalb, es ist Gnade, ich sag's mal so hart, es ist Gnade, wenn Gott uns Krankheit schickt. Keiner wünscht sich es, natürlich. Aber wie viele Menschen sind dadurch erst zum Nachdenken gekommen, indem sie einfach nicht so weitermachen konnten, wie sie wollten. Indem man wirklich, sag's mal so platt, auf die Nase gefallen ist und gemerkt hat, mit meiner Kraft ist nichts getan. Mit unserer Kraft ist nichts getan, da sind wir bald verloren. So hat es auch Martin Luther einmal gedichtet. Doch es kam für uns der rechte Mann, der für uns ward geboren und auch für uns gestorben und auferstanden ist. Wir haben ja vorhin das Abendmahl miteinander gefeiert. Unsere Missetaten und Gottes Zorn, das ist der Grund, dass wir dahin müssen. Wir wissen ja, wenn wir 1. Mose 3 lesen, die Folgen des Sündenfalls, dass, ja, die Schlange verflucht wurde, durch die Satan ja gesprochen hatte zu den Menschen. Staub sollst du fressen, auf der Erde kriechen. Und der Frau wurde gesagt, unter Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und dem Mann, überhaupt den Menschen kann man auch sagen, wurde gesagt, im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Und du sollst zur Erde werden, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Man kann jetzt viel darüber spekulieren, ob Adam und Eva unsterblich gewesen wären, aber wir müssen einfach davon ausgehen, der Sündenfall ist unsere Realität als Menschen heute, von der wir herkommen. Und Gott sei Dank hat aber Gott selber einen Ausweg für uns geschaffen, dass wir ewig leben dürfen, zwar nicht auf dieser Erde, aber bei ihm einmal im neuen Himmel, auf der neuen Erde, durch seinen Sohn Jesus Christus. Deshalb haben wir auch das Mahl gefeiert, im Gedenken an dieses Opfer am Kreuz auf Golgatha, wo diese Sünden auch in unserem Leben abgewaschen sind, wo wir gereinigt sind durch sein teures Blut, das Blut unseres Herrn Jesus Christus. Und der Vers 9, wie tragisch, was hier steht in meiner Übersetzung, da heißt es, wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Ist das so, liebe Geschwister, wie ein Geschwätz? So oberflächlich? Hoffentlich nicht, sondern dass wir auf das Ziel ausgerichtet leben, dass wir mit der richtigen Perspektive leben, dass wir wissen, ja, wir haben bei ihm Ewigkeit und bereiten uns vor, dass unser Leben hier als Christen als Vorbereitung dient für die ewige Herrlichkeit. Nicht wie ein Geschwätz, sondern konzentriert leben, im Wort Gottes zu Hause sein, im Gebet mit dem Herrn verbunden, in Ernsthaftigkeit und Heiligkeit, die der Herr Jesus uns schenkt, nicht oberflächlich. Dann kommt der bekannte Vers, der auch manchmal über Todesanzeigen steht. Unser Leben dauert 70 Jahre, wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen, denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Das ist heute unsere durchschnittliche Lebenserwartung auch tatsächlich, trotz aller medizinischen Fortschritte. Es gibt nur wenige, die 100 werden oder 90, 70, 80 Jahre im Durchschnitt. Viele werden auch gar nicht so alt. Und ja, Mose selber ist ja bekanntlich 120 Jahre alt geworden, aber bereits ihm hat Gott geoffenbart in diesem Gebet, wie das Leben begrenzt ist. Es war nicht immer so. Wir wissen, dass die Menschen vor der Sintflut und auch noch einige Zeit danach älter wurden. Man kann da auch das naturwissenschaftlich sich ein Stück weit erklären, dass eben die Atmosphäre anders war, dichter war, nicht so viel Strahlen durchgelassen hat. Ja, wir wissen ja, dass auch jetzt in der Ozonschicht das immer dünner wird und die Strahlung zunimmt, sagen selbst weltliche Wissenschaftler. Und das war sicherlich eine dichtere Atmosphäre früher. Und da wurden ja Menschen bis zu 1000 Jahre fast alt. 968 ungefähr war Methusalem der älteste Mensch, den es je gegeben hat. Aber 70, 80 Jahre, das ist heute die Bestimmung. Und auch der König David bereits, der einige Jahrhunderte nach Mose gelebt hat, der war eben gerade 80 Jahre alt geworden. Und auch in diesem Alter stehen wir auch heute ungefähr im Durchschnitt. Und es ist Mühe und Arbeit gewesen. Das finde ich aber auch irgendwie traurig, wenn über Todesanzeigen steht, sein Leben war Mühe und Arbeit. Sicherlich, es ist ein Segen. Man soll arbeiten. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Es ist ein Segen auf der Arbeit. Aber das Problem, liebe Geschwister und liebe Freunde, ist, wenn es nur Mühe und Arbeit war, und kein weiteres, tiefergehendes Leben, dann war es doch letztendlich in der Ewigkeit vergeblich. Ja, ohne Beziehung zu Gott nützt die ganze Arbeit und der ganze Fleiß nichts. Und dann ist es nur irdisch und vergänglich. Und das Ganze, was wir hier durch Arbeit erworben haben, die ganzen Schätze, sage ich mal, oder Besitztümer, können wir nicht mitnehmen. Und deshalb wünsche ich jedem von uns so sehr, auch diese persönliche Beziehung zu Gott, zu unserem Herrn Jesus Christus, dass wir wirklich ihn lieben und seine Liebe erwidern, die er uns geschenkt hat. Es fährt schnell dahin, als flögen wir davon, wie ein Vogel, der startet und fliegt. Und dann die letzten Verse hier in Psalm 90. Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnest, und wer fürchtet sich vor solchem deinen Grimm? Wer glaubt es? Viele glauben es nicht und laufen davon und verschließen die Augen, selbst in der Krankheitsnot, selbst wenn sie das Weltall sehen. Überall machen sie die Augen zu und lassen sich dann auch, ich sag's mal so, verbrennen. Das könnte man jetzt auch viel drüber sagen. Es gibt ja die Ansicht, wenn ich verbrannt bin, dann werde ich nicht mehr auferweckt, dann gibt's auch keine Hölle und so weiter. Das steckt ja ein bisschen hinter diesem Denken. Aber das hängt nicht davon ab, von der Todesart. Der Herr wird alle auferwecken. Ja, Wir können nicht vor Gott entfliehen. Er wird alle auferwecken. Und auch die Ungläubigen werden auferstehen. Man möge sich da keine Illusion machen und denken, ich kann irgendwie dem Tod ein Schnippchen schlagen. Die Bibel sagt ganz klar, dass alle auferstehen werden. Aber es gibt einen Unterschied. Die einen stehen auf zum ewigen Leben, für die himmlische Herrlichkeit. Die anderen zum Gericht, zur ewigen Verdammnis in der Hölle. Das ist der Unterschied. Es gibt eine Weiterexistenz nach dem Tode. Für die einen freudevoll, friedevoll im Himmel, für die anderen qualvoll, schrecklich in der Verdammnis. Das sage jetzt nicht ich, das sagt das Wort Gottes, ja, und ich gebe das wieder. Wir denken uns so etwas nicht aus. Keiner wünscht sich das, ja, natürlich nicht, die Hölle wünscht sich keiner. Aber wir können auch nicht die Augen vor dieser Realität, vor dieser Wirklichkeit verschließen. Deshalb ist es sehr ernst. Vers 11, wer glaubt aber, dass du so sehr zürnst? Und wer fürchtet sich vor solchem deinen Grimm? Und dann diese Einladung, diese Ermutigung. Und in Vers 12 hier, Psalm 90, Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das oder damit wir klug werden. Denn der, der daran nicht denkt, der nur so heute genießt und morgen meint, ist sowieso nichts mehr, der ist töricht, der ist dumm, der verschließt die Augen vor der Wirklichkeit. Der lebt gar nicht in der Wirklichkeit. Der lebt in einer Scheinwelt, wo er denkt, ohne Gott leben zu können. Nein, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Und das heißt, klug sein heißt, ganz sich auf den Herrn zu verlassen, ganz zu Gott, ganz zu Jesus Christus zu kommen und erneuert zu werden durch seinen Geist. Und dann das Gebet geht weiter. Herr, kehre dich doch wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns früher mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Seht ihr, welcher Segen darauf liegt, wenn jemand früher schon zur Gnade umkehrt. Wenn jemand früher schon als Kind, als Jugendlicher, so durfte ich es auch erleben, mit 18 Jahren, ja, das war auch schon relativ spät, manche werden gar nicht so alt, aber so früh wie möglich zum Herrn kommt, sich von ihm retten lässt. Fülle uns früher mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Und wie schön ist es, wenn wir einmal sagen dürfen, wir sterben alt und lebenssatt, unser Leben war nicht umsonst, nicht oberflächlich, nicht in den Tag hineingelebt, sondern unser Leben hat einen Sinn gehabt, ein Ziel, eine Hoffnung. So wie die Glaubensväter im Alten und Neuen Testament, der Simeon zum Beispiel, der im Tempel gewartet hat, bis er den Erlöser geschaut hat. Ja, der neugeborene Erlöser, Jesus Christus, kam zu ihm ja praktisch als Kleinkind, wurde in den Tempel gebracht von Maria und dem Pflegevater Josef, so müssen wir sagen. Der Vater Jesu ist ja Gott selber. Und so wurde er in den Tempel gebracht und Simon hat gesagt, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Sein Leben war darauf ausgerichtet, diese Hoffnung, und er hat es erleben dürfen. Und so ist es auch wunderbar, wenn wir einmal den Herrn sehen dürfen in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit. So wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Gott lässt manches zu in diesem Leben, auch in dieser Welt, dass Menschen auch sich plagen und auch Schicksalsschläge erleiden müssen. Das ist ein schwieriges Thema. Warum lässt Gott das Leiden zu? Warum lässt Gott den Tod zu? All diese Dinge. Aber es hängt natürlich zusammen mit dem Sündenfall, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Und es ist sicherlich auch so, geht mir auch so, wenn wir schwere Schläge erleben, wenn wir Krankheitsnöte erleben, das bereitet uns doch viel besser vor auf die Ewigkeit, als wenn wir hier denken, so wie es jetzt ist, soll es immer sein. Immer hier dieses Leben auf dieser Erde und es geht uns ja so gut und so wunderbar. Ich wünsche das jedem von Herzen. Aber andererseits auch, ja, dass wir einfach sagen dürfen, es wartet auf uns eine Existenz, eine ja, Daseinsweise im Himmel, die viel besser ist als das auf dieser Erde. Wo wir einen neuen, herrlichen Leib bekommen. Nicht diesen auch wunderbar geschaffenen, aber doch vergänglichen, mit Schmerzen behafteten, gequälten, vom Tode laufend bedrohten Leib. Schon wenn wir auf die Straße gehen, ja, kann ein Auto über uns rollen, auf die Kinder müssen wir laufend aufpassen. Deshalb sagen wir auch immer, Kinder, rennt nicht einfach auf die Straße. Unser Leben ist ja ständig bedroht. Im Himmel wird das nicht mehr so sein. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Ehre ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wolle er fördern. Jetzt dürfen wir auch für den Herrn wirken. Ich habe damit nicht dieser Meinung das Wort reden wollen, dass wir sagen, jetzt legen wir die Hände hier in den Schoß, leben in den Tag hinein, freuen uns auf die Ewigkeit, tun hier gar nichts mehr. Es gab ja manche Gruppen, die haben dann immer auf Termine gewartet, haben alle Arbeit beendet, sind dann vielleicht ausgewandert, was auch immer. Der Herr sagt, wir wissen nicht Zeit und Stunde, wann er wiederkommt, sondern wir sollen hier, wie es auch Martin Luther zugeschrieben wird, dieser Satz, hier noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Das heißt, dann arbeite ich auch hier noch für den Herrn, für das Reich Gottes, mache auch meine tägliche Arbeit im Betrieb, in der Schule, im Studium, wo auch immer. Denn wir sollen auch ein Licht sein für die anderen Menschen. Und was wäre das für ein Licht, wenn wir faul sind, wenn wir Anstoß erregen bei der Welt, weil es heißt, guck mal, die sind so faul und das wollen Vorbilder sein. Ja, das ist auch nicht so. Natürlich, es gibt auch Menschen, die sind arbeitslos. Die haben keine Arbeit, obwohl sie es wollen. Das ist dann unverschuldet, nicht aus eigener Schuld. Aber Menschen, die, sage ich mal, so von Natur aus faul sind und nicht die Hände anlegen, auch hier, um zu leuchten, auch gute Werke zu tun, auch anderen zu helfen, für die ist auch dieses Wort gesagt. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Und geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Denn die Ameisen sind wirklich fleißig, nicht? Wer die beobachtet. Das muss ich, denke ich, jetzt nicht erklären. Wenn wir in die Tierwelt schauen, können wir auch manches lernen. Der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wolle er fördern. Und ich möchte nochmal schließen mit dem Vers 12, auch als Gebet. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Amen.